Eine Erkenntnis, die ich dann irgendwann hatte, dass mein Beruf, ich sag jetzt mal, schon auch Beziehungsgift ist. So richtig tief habe ich meinen Vater nie kennengelernt und jetzt ist es vorbei. Dass mein Sohn auf die Welt gekommen ist und die jetzt 22 Jahre zählen für mich zum Schönsten, was ich in meinem Leben erlebt habe. So gerne ich Filme mache, manchmal hat man ja auch Glück im Leben.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Regisseur und Drehbuchautor Markus O. Rosenmüller in seinem Zuhause am Tegernsee. Hallo, lieber Markus.
Hallo, liebe Tanja. Freue mich sehr, dass du da bist.
Du bist 1963 in Duisburg geboren, Sternzeichen Fische, wie ich. 1944 schwanger wurde, also von diesem Verhältnis, erfuhr sie zur gleichen Zeit, dass ihr Ehemann doch nicht tot sei, sondern auf dem Weg nach Hause. Aus Scham versuchte sie mit einer Stricknadel den Fötus zu töten und starb dabei. Der Vater deines Vaters ertrank während seiner Rückkehr aus Russland in einem Fluss. So wuchsen dein Vater und seine Schwester bei den Großeltern mütterlicherseits in Duisburg auf. Er wurde Kfz-Mechaniker, dann Tankstellenwärter und betrieb später eine eigene Tankstelle. 1959 lernte er deine 17-jährige, kleine, zarte Mutter auf einer Party kennen. Sie kam aus einer eher konservativen Familie mit eigenem Elektrogeschäft in Duisburg. Und bereits ein Jahr später, 1960, heirateten die beiden gegen den Willen ihrer Eltern. Aber deine Mutter, Jahrgang 42, war sehr rebellisch. Und so kam alles, wie sie sich das in den Kopf setzte. Und sie wurde mit 20 schwanger, mit 21 heirateten die beiden und dein Vater betrieb dann eine eigene Tankstelle. Deine Mutter arbeitete halbtags bei ihrem Vater im Elektrogeschäft. Und auch ihr Vater, das ist interessant, schien lange verschollen und kehrte erst 7 Jahre nach Kriegsende, 1952, aus russischer Gefangenschaft zurück. Und als er eines Tages an der Haustüre klingelte und sie ihm im Alter von 10 Jahren die Tür öffnete, hatte sie ganz viel Angst vor diesem fremden Mann, den sie ja nicht kannte und noch nie kennenlernte.
Und der ganz, ganz dünn war. Und er war da ganz unheimlich, weil der so dürr war.
Wahrscheinlich hat sie auch deshalb die Fotos oder so nicht wiedererkannt.
Genau.
Das Verhältnis deiner Mutter zu ihren Eltern war leider nie sehr herzlich. In dieser Familie gab es nicht so viel Wärme, nicht so viel Empathie. Und deine beiden Eltern starben 2024, also im gleichen Jahr. Hast du denn je darüber nachgedacht, über das Schicksal deiner Eltern einen Film zu machen? Denn das ist ja wirklich eine sehr besondere Geschichte.
Die ist allerdings besonders. Und gerade das von meinem Vater und dieser Tragödie mit seiner Mutter. Ich sag's mal so, natürlich ist das eigentlich wirklich ein Filmstoff. Ich befürchte, dass das mehrfach in Deutschland passiert ist oder vielleicht auch in anderen Ländern im Rahmen von solchen Kriegsgeschehnissen, dass es zu solchen Situationen kam. Also so gesehen wäre es auch eine Geschichte, die durchaus universell ist, weil sie eben was Kriege aus Menschen machen, auch irgendwie beschreibt. Auf eine sehr persönliche und sehr emotionale Weise. Interessant ist, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade diese dramatische Episode wirklich auch für einen Film geeignet wäre, weil mein Vater mir sie tatsächlich erst erzählt hat, 3 Jahre, 4 Jahre vor seinem Tod. Ich wusste das nicht. Ja, und als ich dann meinen Vater, wo er schon selber weit über 80 war, in seiner Wohnung besucht habe, in Mülheim an der Ruhr, was in der Nähe von Duisburg ist. Dort lebte er bis zu seinem Tod. Und da hat er gesagt, weißt du eigentlich, was mit deiner Großmutter, die du nie kennengelernt hast, meiner Mutter, was mit der eigentlich passiert ist? Und ich so, nee, du hast nur mir immer erzählt, die sei ganz kurz nach meinem Großvater, also seien die kurz hintereinander gestorben. Mehr wusste ich nicht. Also die Geschichte mit, dass er ertrunken war auf der Rückkehr aus Russland, das wusste ich. Aber was mit der, das hieß immer nur, ja, die ist gestorben. So, und da hat er mir zum ersten Mal überhaupt diese Tragödie erzählt. Und dadurch ist es eigentlich noch relativ frisch, dass ich das überhaupt weiß. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, das Leben meiner Eltern zu verfilmen, ich glaube, dafür bräuchte es noch ein bisschen Abstand. Dafür sind sie noch für mich zu lebendig. Sie sind jetzt seit anderthalb Jahren tot beide. Und ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Abstand. Und dann könnte man vielleicht drüber nachdenken.
Interessant, dass du das sagst, weil mein Vater ist 2012 gestorben. Er hatte auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Und er hatte auch immer seiner Mutter, die gestorben war, als er erst schon 12 oder 13 war, hat er so Briefe geschrieben, also in den Himmel sozusagen, aber physisch. Mhm. Und hat das irgendwie alles uns hinterlassen. Also diese Buchaufzeichnungen, diese Briefe. Und die liegen bei mir wirklich seit 2012 in einer schönen Ledermappe in meinem Regal. Und irgendwie würde ich fast sagen, ich traue mich nicht, sie zu lesen, weil ich irgendwie noch nicht bereit bin. Also meine Mutter sagt dann immer, jetzt lest das doch mal, das ist ganz toll und so. Und meine Tochter hat es schon gelesen. Aber ich kann das irgendwie noch nicht. Deshalb kann ich dich gut verstehen. Ja. Als du 3 Jahre alt warst, verliebte sich deine Mami 1966 in einen neuen Mann. Einen selbstständigen Unternehmensberater, der Karl-Heinz hieß, aber alle nannten ihn Nölle. Er war genau das Gegenteil von deinem Vater. Seine Erscheinung war wie eine Urgewalt. Er war extrem sportlich, spielte 3 Instrumente, sang und war aber auch verheiratet mit 4 Kindern. Und in einer Nacht- und Nebelaktion verließ er seine Familie, holte dann dich und deine Mutter in Duisburg aus eurem Haus heraus, also fast wie so eine Entführung, und ist mit euch erstmal nur mit dem Notwendigsten ausgestattet in einen Vorort von Saarbrücken, wo er ins Hotel erstmal ist. Dann hat er da ein Haus für euch gemietet. Und da bist du auch in den Kindergarten gekommen und hast bis zu deinem 6. Lebensjahr auch gelebt. Also, entschuldige bitte, das ist ja auch wieder eine total filmreife Geschichte. Also ich könnte dir die gleiche Frage von vorhin nochmal stellen, aber ich stelle dir eine andere, nämlich wie erging es denn in diesem Szenario deinem Vater? Schließlich brannte ja seine Frau ohne Vorwarnung mit einem anderen durch und zum allem Übel wurde auch noch sein Sohn regelrecht entführt. Oder war das für dich, klar, du warst doch sehr klein, aber auch im All deiner Jugend und in deiner Kindheit, war das vielleicht auch nie ein Thema?
Natürlich hat das bei meinem leiblichen Vater und auch bei der Familie meiner Mutter erstmal für Riesenempörungen gesorgt, ja. Also meine Mutter war da schon so ein bisschen dann das schwarze Schaf, das war so, na, alle haben wirklich den Kopf geschüttelt, wie sie das nur tun konnte. Aber mein Vater, und das muss ich ihm wirklich hoch anrechnen, hat es wirklich vermieden, daraus einen Krieg mit meiner Mutter loszutreten, also auch was Sorgerecht und so weiter angeht, weil ich habe auch später mit ihm darüber geredet, er sagte, er wollte nicht, dass ich leide. Er wollte nicht, dass sozusagen ich der bin, der dadurch irgendwie belastet wird, und hat wirklich eigentlich auf all diese Ansprüche, wenn man so will, verzichtet, damit ich eine harmonische und schöne Kindheit habe. Also so hat er es ausgedrückt und ich sag mal so, ich glaube ihm das sogar oder habe es ihm geglaubt, weil er ist ein bisschen konfliktscheu gewesen, ja, schon immer. Ich glaube, das habe ich von ihm auch so ein bisschen übernommen, weil ich bin auch nicht so jemand,
der... Das liegt am Sternzeichen.
Liegt vielleicht auch am Sternzeichen. Also ich bin auch nicht jemand, der... Also ich weiche Konflikten nicht aus, aber ich bin nicht jemand, der die so bis aufs Blut durchkämpfen muss, weil das liegt einfach nicht in meiner Natur. Und es liegt eben, oder lag nicht in der Natur meines Vaters. Und und er hat, glaube ich, wirklich aus so einer Haltung heraus es dann unterlassen, da irgendwie dagegen vorzugehen. Weil wenn er das gerichtlich durchgesetzt hätte, hätte meine Mutter unter Umständen schlechte Karten gehabt.
Ja, hast du ihn denn dann wenigstens regelmäßig besucht?
Ja. Also man muss auch sagen, dass meine Mutter wirklich nie ein böses Wort über meinen Vater gesagt hat, mir gegenüber. Also sie hat gesagt, das, was zwischen dem Dieter und mir vorgefallen ist und was dazu geführt hat, dass ich mich von ihm getrennt habe und so, das ist unsere Sache, aber das soll nicht dein Verhältnis zu deinem Vater in irgendeiner Weise beeinflussen oder trüben, und hat wirklich nie etwas Böses gesagt und hat immer dafür gesorgt, dass regelmäßig es Möglichkeiten gab, dass ich ihn gesehen habe. Also entweder kam er hier an den Tegernsee, als wir dann an den Tegernsee gezogen waren, und hat mit mir hier das Wochenende verbracht, sind dann in irgendein Hotel gegangen oder so, oder ich habe ihn eben in Duisburg besucht, regelmäßig. Also regelmäßig heißt, naja, dreimal im Jahr, so, ne? Dreimal im Jahr ein Wochenende. Viel mehr war es dann auch nicht. Na, also immerhin waren
die. Du warst jetzt nicht immer im Zug jedes zweite Wochenende, nein, wie so ein armes, kleines, mit so einem Zettel um den Hals.
Mit einem Zettel um den Hals. Nein. Also das war nicht so, dass ich jetzt sozusagen da bei meinem Vater so auch ein Kinderzimmer hatte oder so. Überhaupt nicht. Nein. Also wenn ich meinen Vater sah, hat er auch dann immer irgendwas Besonderes gemacht. Wir sind dann irgendwo hingefahren und haben irgendwelche... also mein Vater war zum Beispiel begeisterter, der ist selber Autorennen gefahren. Und dann ist er mit mir zum Formel-1-Rennen gefahren. Oh, ich fand das super natürlich. Ne? Mein Vater, der Autorennfahrer, das war eigentlich so die Zeit, wie ich meinen Vater erlebt habe, eigentlich als jemand, der mir kleine, schöne Ferienaufenthalte ermöglichte. So.
Und wie ging es denn dir inmitten dieser unverhofften Lebenswandlung? Also klar, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr jetzt dran erinnern, als du 3 Jahre alt warst, aber du hast ja irgendwann mal verstanden, dass deine Mami jetzt einen anderen Mann hat, also nicht deinen Vater, und dass du den vielleicht auch, wie du schon sagst, nur 3-mal im Jahr siehst, deinen Papi. War da irgendwas für dich, wo du sagst, da hättest du darunter gelitten?
Also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich sag ganz ehrlich, als Kind ist man ja wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen naiv, aber ich habe eigentlich die Situation durchaus genossen. Ich habe dann auch zu meinen Freunden gesagt, also ich habe 2 Väter, wo meine Mutter dann, das kann ich mir noch dran erinnern, sagte, Markus, sag das nicht so, das klingt irgendwie komisch. Wie stehe ich denn da, wenn du sagst, ich habe 2 Väter? Kannst du das irgendwie anders formulieren, bitte? Nein, aber also ich fand diese Situation, ganz ehrlich, fast schon luxuriös, weil ich konnte mal mit dem und dann mal mit dem irgendwie Zeit verbringen. Und beide, wie du schon gesagt hast, waren ja in ihrem Charakter und in ihrer Art sehr unterschiedlich, ja. Und das war für mich, ich sag's mal ganz offen, durchaus unterhaltsam, mal mich mit ihm oder mit dem anderen irgendwie Zeit zu verbringen.
Und hast du je, vielleicht auch erst sehr viel später, Mitleid mit deinem Vater gehabt? Oder mit Gefühl zumindest?
Ja, das kam dann. Ja, das kam dann später auf, als ich in einem Alter war, wo ich das auch besser einschätzen konnte. Und ich habe es daran gemerkt, dass mein Vater sich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, so entwickelt hat zu so einem, na, das ist so ein altmodischer Begriff, ne? Den kennt man gar nicht mehr so, zum Playboy. So, also so von seinem ganzen Erscheinungsbild. Also so, wenn ich heute Fotos sehe meines Vaters aus der Zeit, da habe ich immer das Gefühl, Gott, der sieht aus wie Gunter Sachs für Arme. So ein bisschen, so mit weißer Jeans und Rolex-Uhr und Goldkette und das Hemd bis zum Bauchnabel offen und so und schnellen Sportwagen und so. Und auch sein ganzes Apartment in Duisburg, das sah aus wie in so einem, naja, so wie in einem Film, so mit einem runden Bett und so, ne? Und Ich glaube, es war sogar ein Spiegel an der Decke. Also irgendwie so ein bisschen. Also so. Und mein Vater hat auch durchaus das Leben genossen. Ja, ist viel durch die Gegend gereist und hat wahrscheinlich eine Affäre nach der anderen gehabt. Also das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute es mal. Und ich würde nicht sagen, dass es Mitleid war, aber ich habe sehr wohl gemerkt, dass mein Vater da, sage ich mal, jetzt nicht, was Beziehungen und sowas angeht, zur Ruhe gekommen war. Also die Trennung von meiner Mutter hat eher dazu geführt, okay, dann betäube ich mich jetzt mit vielen Affären und reise durch die Welt und lerne Frauen kennen oder was weiß ich. So eher. Also ist es nicht so, dass er dann auch sofort eine Frau fand oder wollte. Ich glaube, er hätte sie schon finden können, aber er wollte das dann auch nicht. Er hat dann so ein bisschen diesen Weg eingeschlagen. Und das ist mir schon aufgefallen damals. Ja, ja.
Ja, und damit es uns Hörern nicht langweilig wird, geht es gleich mit einer spannenden Geschichte aus deinem Leben weiter. Nämlich als du 6 Jahre alt warst, gab es zum Halbjahreszeugnis deiner ersten Klasse eine Woche Schulferien. Und deine Mutter und Nölle standen zu deiner Überraschung schon mit gepacktem Auto vor dem Schultor und erzählten dir, sie fahren jetzt direkt mit dir in den Urlaub nach Süddeutschland. Das war aber das letzte Mal, dass du den Ort Buß, wo du gelebt hattest, also deine Schule, dein Zuhause, deine Freunde überhaupt gesehen hast. Denn diese Reise war eigentlich ein getarnter Umzug an den Tegernsee. Nölle hatte nämlich dort einen großen, langwierigen Auftrag für einen Sanierungsfall angenommen und mit deiner Mutter hinter deinem Rücken entschieden, dass sie doch dort irgendwie beide ganz gerne leben würden. Auch weil Nölle ein begeisterter Skifahrer und Schwimmer war, also ein Naturmensch durch und durch. Ja, dann seid ihr erstmal in ein Hotel gezogen. Aber deine patente, selbstbewusste und äußerst organisierte Mutter fand schnell eine passende Wohnung für euch. Währenddessen Nölle schon gleich auf der Skipiste war, das hat er dann ihr irgendwie so ein bisschen überlassen. Und so bist du 1970 im zweiten Halbjahre der ersten Klasse auf eine bayerische Grundschule in Rottach-Egern gekommen. Also schon das zweite Mal wurdest du von deiner Mutter und ihrem Lebenspartner vor vollendete Tatsachen gestellt. Hat dich das Verhalten deiner Mutter in irgendeiner Form traumatisiert oder eher gestärkt? Was hat denn diese plötzliche Wandlung oder diese Wandlungen mit dir gemacht? Also wo steckt da jetzt ein Teil von dir drinnen, wer du heute bist?
Ich glaube, die Zeit hat mich schon geprägt. Ja, das möchte ich schon sagen. Aber eher, wenn ich da jetzt so zurückblicke, eigentlich positiv geprägt, dass ich kein Problem habe mit neuen Lebenssituationen. Und dass ich auch dazu Lust habe. Also ich glaube, das ist da damals ist da schon der, sozusagen der Grundstein für gelegt worden. Dass es das Leben immer eine Reise ist und neue Herausforderungen spannend sind. Und kann mich da nicht dran erinnern, dass ich gesagt habe, ich will jetzt aber zurück da ins Saarland und ich will zu meinen Freunden. Nö, das war neu, das war interessant, das war spannend hier und ich habe mich auch dadurch auch schnell eingelebt. Und ich glaube, tatsächlich hat es mich geprägt, dass ich mit neuen, auch unvorhergesehenen Situationen eigentlich immer ganz gut klargekommen bin und auch kein Problem damit habe, Lebensabschnitte dann auch abzuschließen. Also das jetzt mal, wenn ich das so weiterdenke, das gab's dann nämlich schon ein paar Mal in meinem Leben, dass solche Situationen so waren, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Schritt, geht man den Schritt zurück oder nach vorne, mit Blick nach vorne. Und das habe ich dann eigentlich immer so gemacht, dass es der Blick nach vorne ist und nicht der Blick zurück. Und ich glaube, da war sozusagen die Basis damals schon.
Und war das ein Kulturschock in dieser bayerischen Schule, wo es damals 1970 sicher noch nicht so viele Zugereiste gab wie heute? Hast du überhaupt einen Ton von dem verstanden, was die Kinder da miteinander sprachen?
Nö, also am Anfang war es echt schwer. Also es war wirklich schwer, weil ich war wirklich am Anfang das einzige Kind, das eben nicht bayerisch sprach. Gut, war auch das einzige Kind, das im Diktat eine Eins hatte, weil die anderen alle so schrieben, wie sie halt gesprochen haben. Und das natürlich die Deutschlehrerin nicht so toll fand. Aber das war in der Tat am Anfang ein bisschen schwierig, weil natürlich diese Kinder sich auch gar keine Mühe gegeben haben, dass ich sie verstehe. Im Gegenteil, sie haben sich eigentlich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich sie nicht verstehe. Ja, und da gab es schon am Anfang Situationen, ich glaube, da sind auch ein paar Tränen geflossen, dass ich nach Hause kam und sagen, die haben wieder irgendwas zu mir gesagt und haben dann alle gelacht und ich weiß aber gar nicht, was die gesagt haben. Also das war schon auch so. Man lernt ja schnell und natürlich habe ich die irgendwann dann doch verstanden und habe aber es wirklich vermieden, dass ich selber versuche, bayerisch zu reden. Weil das merkte ich schnell, dass jeder Versuch, jetzt das bayerisch zu imitieren, also noch für viel mehr Spott und Hohn sorgte. Und weil ich natürlich das dann nur so einigermaßen konnte oder in den Ohren eben der echten Bayern stimmte das so gar nicht und habe deswegen bis zum heutigen Tag es vermieden, bayerisch zu sprechen.
Und hast du denn schnell Freundschaften schließen können oder schloss man dich erst einmal aus?
Das habe ich schon ganz gut hingekriegt, weil man merkt dann schon als Kind schnell, wer ist offen für Freundschaft, wer ist da eher verstockter oder will nicht so recht und so. Und interessanterweise war tatsächlich die erste Person als Kind, mit der ich wirklich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, war ein Mädchen. Ja, also Erika Erlacher, die wohnt, 800 Meter von hier ist die aufgewachsen, die wohnt jetzt auf der anderen Seite vom Tegernsee. Und Erika und ich waren beste Freunde. Und das war super für mich sozusagen als Einstieg. Und wenn ich das sagen darf, dass ich wirklich gut mit Frauen befreundet bin, also wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene, also wirklich betone das, ja, freundschaftlichen Ebene, das habe ich bis heute. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, deine 10 besten Freunde, nicht jetzt Beziehungen oder Liebschaften oder so, Freunde, von 10 besten Freunden oder wirklich guten Freunden, glaube ich, Minimum 6 Frauen dabei.
Das ist interessant,
ja.
Weil man sagt ja immer so ein bisschen, man kann vielleicht mit einer Frau befreundet sein, aber dann muss man schon mal mit ihr im Bett gewesen sein. Aber
bei mir
ohne
ist
das wäre das eigentlich nicht wirklich möglich.
Gab es auch, aber es gibt bis heute wirklich viele Frauen. Ich bin mit Erika Erlacher, die wirklich damals meine erste Bezugsperson war sozusagen hier, wir sind heute noch gut befreundet. Also,
aber wart eben kein Paar später.
Nie ein Paar.
Du warst ja ein recht vernünftiges Kind und hast dich auch als Teenager dann immer mit deiner Mutter so ein bisschen abgestimmt, wann und wo sie dich inmitten der Pampa am Tegernsee mitten in der Nacht von einer Party abholen soll. Kann auch 3 Uhr in der Früh sein. Oder hast dir gesagt, wenn du mal woanders übernachten wirst. Also da war ein sehr vertrauensvoller Austausch. Dein Kontakt zur Großstadt München, damals circa 1 Stunde mit der Bahn vom Tegernsee entfernt. Heute geht das ein bisschen schneller. Wegen der Bob war also eher mäßig. Also so oft warst du da nicht. Vielmehr standen so in den Sommerferien lange Abenteuerreisen mit deinen Eltern, mit Auto und Zelt auf dem Plan, zum Beispiel nach Portugal oder ans Nordkap. Also das war auch etwas, was du richtig geliebt hast. Mich würde interessieren, wann gab es diesen Moment in deinem Leben, wo auf einmal diese Begeisterung für den Film kam, für das Kino, für das, was da, vielleicht nicht nur das Fernsehen, klar, das hat man natürlich früher gerne gemacht, man durfte zwar vielleicht nicht so viel Fernsehprogramme schauen, aber dieser Film, dieses Kino, was ja heute deine Berufung ist, wann war das? Und gab es da irgendeine Initialzündung?
Ja, das ist gar nicht so einfach, das so zu definieren, was die Initialzündung war. Also es war tatsächlich so, dass schon zu Schulzeiten ich immer so der war, der so so Geschichten erzählt hat. Also ich habe immer so mir so Sachen ausgedacht. Und dann beim Schultheater war ich auch der, der immer ganz vorne stand irgendwie. Also nicht selber auf der Bühne, sondern so im wahrsten Sinne des Wortes das zu inszenieren. Also so dieses sage ich mal Darstellen von auch Fantasiewelten, sage ich mal. Das war schon immer etwas, was ich total mochte. Ich war nie so jetzt ein, sage ich jetzt mal, so ein praktisches Kind, sondern eher so, ich habe mir so Sachen ausgedacht. So. Und als dann die Zeit kam, wo man so das erste Mal dann auch alleine ins Kino gehen durfte, habe ich also wirklich sehr genossen und habe das dann auch exzessiv betrieben. Und diese ständigen Kinobesuche, das hat, glaube ich, diese Faszination bei mir ausgelöst. Ja, also das irgendwann so, wow, wie erzählt man denn sowas, wie macht man sowas? Und habe dann angefangen, dann entsprechende Bücher mir zu besorgen und bin dann tatsächlich immer öfter mit dem Zug auch nach München gefahren, weil hier am Tegernsee gab es ein Kino und da liefen immer nur so diese normalen Filme und die kamen dann auch erst mal 3 Monate oder ein halbes Jahr später, als sie in München liefen. Und ich wollte natürlich aber auch mal irgendwie außergewöhnliche Filme sehen und solche, die nicht jetzt so unbedingt hier nur in diesem einen Kino am Tegernsee laufen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, diese Liebe zum Film. Und dann war es auch so, dass ich über alles Buch geführt habe. Also ich habe zum Beispiel auch immer Listen darüber geführt, welche Filme ich gesehen habe. Habe dann eigene Bewertungen gemacht. Hatte auch so ein Büchlein, wo ich selber für mich, die hat ja nie sonst jemand gelesen, hat sich ja keiner für interessiert, Filmkritiken geschrieben habe. Ja, also ich hatte so eine Kladde und da habe ich so Kurzkritiken der Filme, die ich gesehen hatte, so und dann auch mit so einem Bewertungssystem. Also Superfilme bekamen dann 3 Sterne, 2 Sterne oder Minuszeichen, wenn ich sie ganz doof fand. Ja, und so also habe ich für mich auch angefangen, Filme eben nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu analysieren. Ja, würde man sagen heute. Und dieses über alles Buch führen und Listen schreiben. Und dann habe ich mich auch angefangen für Malerei zu interessieren. Und dann hatte ich einen Karteikasten von allen Museen, in denen ich war, auch mit meinen Eltern, weil wir ja viel rumreisten. Wenn wir dann also in Prado in Madrid waren, habe ich dann Karteikarten gehabt mit den Gemälden von welchen Künstlern, in welchen Museen ich die gesehen hatte. So, ne, da gab's dann, was weiß ich, den Reiter Velázquez und davon hatte ich halt so und so viele Bilder im Prado gesehen, so und so viele Bilder im Louvre und so viel in der Pinakothek. Und so hatten alle großen Maler hatten so ein Kärtchen mit den, wo ich sie gesehen habe. Kannst du sagen?
Heute würde man Nerd dazu sagen.
Heute würde man Nerd sagen. Vor allen Dingen, das war ja nur für mich. Das hatte ja keiner was davon. Aber für mich war das schön. Und ich habe mir das dann angeguckt und dann.
Und wie war das denn bei all der Leidenschaft für das Kino mit Partys, mit Mädchen? Oder hattest du dafür gar keine Zeit mehr?
Ach doch. Also es war jetzt nicht so, dass ich, also so ein Nerd war ich dann doch nicht, dass ich nicht doch auch mit auf Partys ging oder ins Bräustübel und so die ersten Bierexzesse und so weiter. Das habe ich schon auch alles mitgemacht, sowas nicht. Hab dann natürlich angefangen, gehen wir mal zusammen ins Kino. Ne? Also das habe ich natürlich auch schnell gemerkt, dass wenn man mit einem Mädchen ins Kino ging und es der richtige Film ist, das durchaus geeignet ist, um da irgendwie dem Mädchen vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Also die Taktik, die war mir natürlich auch nicht verborgen geblieben. Und ich habe dann auch meine Freunde immer wieder dann auch gesagt, komm, lass uns mal nach München fahren, gucken wir uns den und den Film an. Das war aber nur so bedingt erfolgreich, weil ich die natürlich dann in Filme mitgeschleppt habe, wo die gesagt haben, was war das denn? Sowas wollen wir nicht nochmal sehen. Dass dann irgendwelche, was weiß ich, ja, koreanischen Horrorfilme oder keine Ahnung, irgendwelche Filme, die halt so jetzt für ein, sag ich mal, normales Publikum dann eher vielleicht.
Aber hattest du auch eine feste Freundin? Also, oder war deine erste Freundin, jetzt sagen wir mal, vielleicht auch nur eine Nacht?
Nee. Also ich hatte dann tatsächlich wie alt war ich da? 16, 17? Es gab so ein paar Knutsch-Begegnungen natürlich, die waren aber eher so, ne, die waren natürlich schon vorher. Aber wo ich jetzt sagen kann, hey, das war jetzt wirklich meine erste richtige Freundin, war dann tatsächlich jemand, mit der ich aus meiner Klasse war, Babsi. Und wir waren dann ein richtiges Paar. Wir waren auch bestimmt, wie lange waren wir denn zusammen? 3 Jahre oder so?
Ah ja.
Ja.
An einem Sonntag im September 1980, du warst 17 Jahre alt, kam eine Zäsur in dein Leben. Deine Mutter war gerade für das Antiquitätengeschäft, für welches sie am Tegernsee arbeitete, über das Wochenende auf einer Messe in Lindau am Bodensee. Und Nölle machte, wie so oft, eine Bergwanderung mit Klettersteig. Du kamst gerade heim, nach Hause und da war dann in der Einfahrt die Polizei gestanden und du hast dich schon so ein bisschen gewundert. Die stiegen dann aus und fragten, ob hier ein Herr Karl-Heinz Klassmann wohnt. Du sagtest ja und dass er eben der Lebenspartner deiner Mutter sei, aber nicht zu Hause ist, sondern gerade beim Wandern. Und da teilten sie dir mit, dass er leider abgestürzt sei und dabei tödlich verunglückt ist. Was hast du in diesem Moment gefühlt und wie musste es denn deine Mutter erfahren?
Ja, man glaubt es ja im ersten Moment nicht. Also das ist ja wie so eine Verzögerung, die da eintritt, weil man denkt, ja, das kann doch gar nicht sein. Also ich glaube, es dauert einfach so eine Nachricht zu verarbeiten. Aber dann, ich war eben 17, also war ja dann schon klar, das ist die grausame Realität. Und dann war das ja nur eine Zeit, wo man nicht jetzt jemanden einfach mal eben schnell erreichen konnte. Und ich wusste tatsächlich auch nur, dass meine Mutter in Lindau ist. Sie wusste aber nicht einmal, wie das Hotel heißt, in dem sie wohnt. Was ich merkte, ist, ich muss mit irgendjemand reden. Also nachdem dann diese Polizisten dann wieder gefahren waren, stand ich da alleine rum. Und das war natürlich ganz, ganz furchtbar. Und die haben mich dann schon noch gefragt, ist irgendjemand da, mit dem sie jetzt reden können? Und man muss doch fairerweise sagen, sie haben mich dann noch zu den Nachbarn gebracht, weil wir mit unseren Nachbarn ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatten. Und dann, als ich mit bei den Nachbarn war, dann haben die sich verabschiedet. Und das war wichtig, mit jemand reden. Also nicht mit dieser Nachricht sozusagen jetzt alleine dazustehen. Und dann war aber natürlich das Wichtigste, jetzt irgendwie zu meiner Mutter zu kommen. Ja, also wurde da wild rumtelefoniert und so weiter. Und dann sind wir noch in der gleichen Nacht, hat mich dann der Nachbar nach Lindau gefahren. Und als ich haben dann auch rausbekommen, in welchem Hotel meine Mutter ist. Und als ich ins Hotel kam, hatte meine Mutter es dann eben telefonisch erfahren und so gesehen. Als ich dann auf sie traf, wusste sie es auch. Und das war sehr, sehr wichtig für uns beide, glaube ich, dass wir dann in dem Moment auch den Schmerz gemeinsam sozusagen erleben mussten, aber auch konnten und damit nicht alleine waren.
War denn das Leiden deiner Mutter, die damals 38 Jahre alt war, das Schlimmste an seinem Tod?
Tja, das ist ganz schwer zu sagen, aber ja. Ich glaube ja, also meine Mutter, dass so aus ihrem Leben, dass der Nölle so aus ihrem Leben gerissen wurde. Das war wirklich diese Leere, die dann entstand. Die war schon brutal. Also das ist einfach ein Wahnsinnsunterschied, ob ein Mensch stirbt, weil er sich aus Altersgründen krank ist, dann aus dem Leben verabschiedet, oder wenn von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die anderen auf einmal Mensch nicht mehr da ist. Aber alles noch, auch in der Wohnung und so weiter, ja, alles noch so da ist, als ob er gerade rausgegangen ist. Ja, so war es ja auch. Und diese Momente, diese Erkenntnis, der kommt nie wieder zurück. Das war für meine Mutter und auch für mich schon ganz schön heftig.
Die beiden hatten ja nie geheiratet. Gab es denn wenigstens ein Testament oder erbten alles seine Kinder?
Es gab ein Testament, ein handschriftliches Testament, ja. Und das hat auch, Gott sei Dank, man muss es sagen, meiner Mutter die Existenz hier am Tegernsee gesichert, weil da war sonst, hätte sie keine Chance gehabt, da irgendwie an das Erbe zu kommen. Und sie und der Nölle hatten eben ein Haus gekauft hier am Tegernsee inzwischen.
Und das ist das Haus, wo wir jetzt sitzen.
Das ist das Haus, in dem wir jetzt sitzen. Und ja, das wäre sonst auf die Kinder und so weiter verteilt worden, alles. Aber es gab das Testament und das Testament regelte eben, dass meine Mutter alles erbt.
Hast du denn seine frühere Familie je kennengelernt? Und hast du, wenn ja, heute noch Kontakt zu ihnen?
Nein, ich habe sie eigentlich nie richtig kennengelernt. Es gab eine kurze Begegnung dann im Rahmen der ganzen Erbschaftsgeschichte, weil es ja noch tatsächlich auch ein Haus in Duisburg gab, das meinem Vater gehörte. Nachdem Nölle dann eben seine Familie verlassen hatte, hatte er aber seiner Familie ermöglicht, im Haus in Duisburg weiter zu leben, aber es gehörte ihm weiterhin. Und auch dieses Haus hat meine Mutter geerbt. So. Und da hat aber dann meine Mutter etwas gemacht, was ich ja schon damals hoch angerechnet habe. Theoretisch hätte sie jetzt die Familie da sagen können, so, tschüss, das gehört mir jetzt hier. Aber das hat sie nicht gemacht, sondern das Haus und das Grundstück wurde verkauft. Und das Geld, was da reinkam, hat sie dann mit den Kindern geteilt. Und dieser Termin, da war ich dann auch einmal dabei, der war sehr korrekt. Wir waren da, sage ich mal, auch allen schon Gott sei Dank alt genug, damit vernünftig umzugehen. Ich war von der ganzen Gruppe auch der Jüngste. Die anderen waren schon, seine leiblichen Kinder von Nölle waren alle etwas älter. Und wir sind sehr, sage ich jetzt mal, vernünftig und höflich miteinander umgegangen. Aber das war's dann auch. Also ich glaube, ehrlich gesagt, hatten die Kinder von Nölle auch nicht so ein großes Interesse mit mir und meiner Mutter dann weiteren Kontakt zu halten. Und so sind wir dann da auch wieder anständig und korrekt, aber dann auch endgültig auseinandergegangen.
Aber ich frage mich in diesem Moment, er hatte ja diese Kinder, drei Kinder, gell?
Vier.
Oder vier. Mhm. Aber dann spielten diese Kinder doch auch während der ganzen Zeit bis zu seinem Tod auch eine Rolle in deinem Leben. Die kamen doch dann sicherlich auch mal zu Besuch.
Ja, nie. Das hat der Nölle hat da ziemlich radikal mit seinem vorherigen Leben abgeschlossen gehabt. Ich habe das auch nie so richtig nachgefragt, aber das war so ein Tabuthema tatsächlich. Also ich glaube, er ist schon dann irgendwann auch mal nach Duisburg gefahren, um dann den einen oder anderen seiner Kinder zu sehen. Aber er wollte nicht, dass die hier an den Tegernsee kommen. Hier hatte er ein neues Leben begonnen und er wollte das nicht vermischen. Und er hatte auch nicht drüber geredet und das habe ich respektiert und habe ihn da eigentlich auch nie mit konfrontiert mit dieser Frage.
Deine Mutter musste ja nach seinem Tod wieder Vollzeit arbeiten, weil ich meine, da gab es zwar diese Häuser, aber es gab jetzt nicht so viel Cash, dass man jetzt sagen konnte, ich bin jetzt nur noch Privatier. Und das hat sie dann auch getan, indem sie erst als Sprechstundenhilfe bei einem Arzt gearbeitet hat, dann als Altenpflegerin in einem exklusiven Wohnstift, wo sie aber schnell die Verwaltung dann auch übernommen hat, also ganz was anderes dann gemacht hat dort. Später leitete sie auch einen Pflegedienst und schließlich hat sie bis zu ihrem 75. Lebensjahr sehr erfolgreich Seniorenreisen inszeniert und organisiert und dabei auch ganz gutes Geld verdient. Sie hat zwar nie wieder geheiratet, aber 10 Jahre lang einen Freund gehabt, einen verheirateten Sizilianer, den sie auf einer Seniorenreise kennengelernt hatte. Irgendwann verließ sie den aber, weil sie nicht länger seine Affäre sein wollte. und verliebte sich auf der MS Europa, also auf dem Kreuzfahrtschiff, in den Schiffsarzt. Dieser kam aus Niedersachsen und so führten sie ein paar Jahre lang eine Fernbeziehung. Das war dann auch irgendwann wieder vorbei. Wie sehr hat dich die Kraft und Energie und Zuversicht deiner Mutter inspiriert und geprägt?
Diese Energie meiner Mutter und diese Mischung aus Impulsivität und einem wirklich beeindruckenden Organisationstalent, das meine Mutter hatte, das hat mich schon geprägt. Ich konnte da viel auch für mein eigenes Leben rausholen, sage ich jetzt mal. Weil Filme machen hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, komplexe Abläufe zu organisieren. Und ich glaube, da hat meine Mutter ganz gut mich beeinflusst, so, ja, wenn ich das so sagen darf. Und ich fand das immer toll, dass sie so agil ist und dass sie da auch keine Scheu hat, eine Beziehung in Sizilien zu führen, um da auch, sag ich mal, so ein bisschen gegen die Konventionen da zu gehen. Interessant war, dass ihr dann aber doch dieser Status der, ich sag das jetzt mal so, Geliebten dann doch irgendwann aber auch zu viel wurde. Ja, also dass Alfredo aus Sizilien eben, aufgrund auch seiner traditionellen Verwurzelung in Sizilien, ne, katholisch natürlich, da war undenkbar, dass er seine Frau verlässt. Also das war überhaupt kein Thema. Aber das hat meine Mutter dann doch irgendwann geschmerzt. Und ich glaube, sie hätte sich dann in ihrem späteren Zeit dann vielleicht doch auch mal einen Mann gewünscht, der dann sagt, okay, jetzt bist du auch wirklich die Einzige und nicht, da gibt's noch da eine Frau und da gibt's noch, und so weiter. Und dass Alfredo da nicht dazu in der Lage war, das war ihr dann doch irgendwie.
Also so Nölle, natürlich.
Irgendwie war es schon wieder so eine, sag mal, fast ähnliche Situation, ja, kann man fast sagen, ja. Also so, als ob sie das so geradezu auch so angezogen hat, so ein bisschen komplizierte Beziehungen, sage ich jetzt mal. und irgendwann war sie aber dann auch in einem Alter, wo sie, glaube ich, sich ein bisschen mehr Ruhe gewünscht hätte.
Deine gesamte Kindheit und Jugend hast du dann also hier am Tegernsee verbracht und 1982 dein Abitur absolviert. Hattest du denn damals überhaupt dann so einen Plan, als du dein Abitur in der Tasche hattest, wie du deinen Traum mit dem Thema Film oder deiner Leidenschaft mit dem Thema Film realisieren könntest? Oder war da gar kein Plan?
Naja, so ein bisschen Plan, sage ich jetzt mal. Also der Plan war, das wird's, das muss es sein, das will ich machen. Wie ich da hinkomme, hatte ich natürlich jetzt nicht so richtig den Plan. Dann hatte ich natürlich mich erkundigt und damals gab es ja auch schon die Filmhochschule in München. Dann habe ich mir natürlich genau angeguckt und habe mir auch die Unterlagen schicken lassen. Ob ich da hingehen kann eventuell. Und damals, heute ist das glaube ich nicht mehr so, damals war es aber so, dass diese Filmhochschule in München eigentlich ein Aufbaustudium war. Heißt, man musste erst ein anderes abgeschlossenes Studium haben oder eine abgeschlossene Berufsausbildung oder sowas, um dann auf die Filmhochschule gehen zu können.
Ich glaube, das ist heute immer noch.
Ist das tatsächlich immer so? Und da war ich ungeduldig. Da habe ich gesagt, nee, ich mache doch jetzt nicht erstmal jahrelang was anderes, damit ich dann endlich, ich will jetzt will ich Filme machen, so ungefähr. Hab dann gesagt, nö, dann mache ich das lieber alles selber. Und habe tatsächlich dann auch 2 Jahre, glaube ich, nach meinem Abitur schon eine eigene Firma gegründet. Zusammen mit einem Partner. Und wir haben angefangen, tatsächlich so kleine Werbefilme und so weiter irgendwie so zu produzieren. Und da haben dann auch so am Anfang so Hochzeiten gefilmt und eben solche Sachen gemacht, mit denen man so ein bisschen Geld verdienen kann, aber wo man einfach eine Kamera in der Hand hat, sag ich jetzt mal. Na, das war das Wichtigste. Das hatte natürlich noch keinen richtigen künstlerischen Anspruch, aber ich wollte einfach mit diesem diesem ganzen Thema so mich beschäftigen. Natürlich wollte meine Mutter dann schon, dass ich studiere und sagte, du kannst doch jetzt nicht nur irgendwie hier mit deiner Kamera rumlaufen, so ungefähr. Und habe dann auch beschlossen, dass ich natürlich was studiere, weil so die, sag mal, dieser ganze Bereich Journalismus war schon auch etwas, was mich interessiert habe. Und da habe ich gesagt, na gut, dann studiere ich Kommunikationswissenschaft, weil das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Aber eigentlich war es ein Scheinstudium, um es mal ganz ehrlich zu sein. Habe dann tatsächlich bis zum Vordiplom auch eben dann
Kommunikation. Ja, 4 Jahre lang.
Vier Jahre lang Kommunikationswissenschaft studiert, aber nebenher meine Firma gehabt, immer wieder Aufträge gehabt. Und ganz ehrlich, dass ich das Studium dann abgebrochen habe, lag schlicht und ergreifend daran, dass ich dann mit der Filmerei so viel zu tun hatte und so viele Aufträge hatte, dass einfach kaum noch Zeit für die Uni blieb.
Ja.
Und dann musste ich meiner Mutter leider die traurige Nachricht übermitteln, dass ich nicht weiter studiere, sondern jetzt endgültig.
Ach, das kenne ich irgendwoher von meinem Sohn.
So, ja, so war das dann.
Aber du hast jetzt unterschlagen, dass es ja auch damals noch die Wehrpflicht gab.
Irgendwie ist das kein Zufall, dass ich das unterschlagen habe, weil es tatsächlich eine nicht so schöne Episode in meinem Leben ist, weil ich natürlich auf die Bundeswehr so gar keine Lust hatte. Und tatsächlich zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, 15 Monate Wehrdienst, Wehrpflicht. Und ich habe dann sogar tatsächlich versucht, dem zu entkommen durch einen ganz schäbigen Trick, dass ich nämlich nach Berlin gezogen bin. Offiziell, also wir hatten Freunde in Berlin und bei denen wohnte ich offiziell, hatte dann auch einen Berliner Personalausweis, fand ich ganz cool, weil in Berlin gab es ja die Wehrpflicht nicht. Also die in Berlin wohnten, mussten ja nicht zur Bundeswehr. Und diese kleine Gesetzeslücke meinte ich, kann ich doch super ausnutzen und entkomme dem. So
Drückeberger.
Voll Drückeberger-mäßig. Hab dann auch sozusagen rumgefahren, weil meine ganzen Freunde hier am Tegernsee, die bekamen alle ihre Einberufung und ich nix und so weiter. Fand das natürlich irgendwie ganz cool. Ja, da hatte ich aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, sagt man. Ne? Weil hier Rottach-Egern ist ja auch ländlich und relativ klein und irgendwie kennt dann doch jeder jeden. Und es kam dann tatsächlich so, dass jemand aus der Gemeindeverwaltung, die mich irgendwie immer wieder halt hier, ich war ja weiterhin am Tegernsee, ne? Oder höchstens mal in München, aber eigentlich so gut wie nie in Berlin, wollte ja gar nicht in Berlin sein zu dem Zeitpunkt, halt hier sah. Sie hatte mich dann auch irgendwann mal drauf angesprochen, so auf der Straße, so nach dem Motto, du bist doch nach Berlin gezogen, warum bist du immer noch hier? Hab das dann so abgetan, so nach dem Motto, das geht sie gar nichts an. Ja, und die hat das aber dann gemeldet, an die entsprechenden Dienststellen. Und dann musste ich zu einer Anhörung und das war alles ganz schrecklich. Und auf die Art und Weise haben sie mich dann doch gekriegt.
Also bist du doch
dahin. Also dann auch dahin. Noch zu verweigern, so nannte man das damals, also den Kriegsdienst
genau,
verweigern.
Genau, das hätte ich machen können.
Da hatte ich dann nicht mehr die Energie. Also nachdem dieser erste Versuch,
dem du aufgeflogen warst.
Aufgeflogen war meine Energie da irgendwie zum Erliegen gekommen. Da habe ich gesagt, na gut, jetzt Augen zu und durch, dann mache ich halt diese 15 Monate. Und die waren, ja.
Wo hast du die gemacht?
Aber die Grundausbildung war in der Nähe von Ulm und dann Gott sei Dank relativ nah in Murnau, in so einer Raketenabschussbasis war ich irgendwie. Und naja, aber auch alles getan, damit ich da möglichst, sage ich mal, stressfreien Job habe. Und es ist mir dann auch ganz gut gelungen. Und dann ist die Zeit dann doch auch schnell vorbeigegangen. Ja.
Ja, und danach, 1984, also nach der Bundeswehr, konnte es dann ja erst richtig losgehen, ja, weil dann warst du ja ganz frei.
Genau.
Aber woher kamen denn diese ersten Kunden und woher kam das Geld für das teure Kamera-Equipment? Weil irgendwann kannst du ja auch nicht mehr mit so einer Super-8-Kamera da rumlaufen.
Naja, es war so, dass die Firma, die ich gegründet habe, ich ja nicht alleine gegründet habe. Ich habe hier am Tegernsee einen Freund gehabt, der das Filmen und die Filmbranche ähnlich faszinierend fand wie ich, aber auf eine bisschen andere Ebene. Er sah darin eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Bei mir war am Anfang Geld verdienen, ja, ich wollte Künstler sein. Ja. Aber dieser andere, der in meinem gleichen Alter war, er hieß Werner König, war so ein, sage ich jetzt mal, so ein jemand, der ähnlich tickte wie ich. Beziehungsweise es war einfach eine super Ergänzung, weil er hatte so das Wirtschaftliche sozusagen im Blick.
Hat ein bisschen gerechnet.
Und hat gerechnet und so weiter. Da können wir Geld mit verdienen. Und man muss sagen, der Werner war schon immer jemand, der rumgedealt hat. Nicht mit Drogen. Also das, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Nein, aber so, weil ich weiß noch, wir gingen ja auf die gleiche Schule. Der Werner kam dann, als er dann einen Führerschein hatte und sagte zu uns, in der Pause, er kommt mal mit, dann ging er zu seinem Auto, machte den Kofferraum auf und da lagen dann da 30 Jeans drin. Und so, ja hier, 20 Mark das Stück. Und alle, was denn die jetzt her? Ist doch egal, wollt ihr die haben? So, also Werner war so jemand, der immer mit irgendwas am Rumdealen war und kannte auch Gott und die Welt und dann hat er mit dem Geschäfte gemacht und so weiter. Und eigentlich war er genau der richtige Partner für mich, weil er eben so diesen, der hatte vor allen Dingen sehr viel Kontakte mit allem, was mit Sport zu tun hatte, vor allen Dingen Skifahren, weil er selber war ein begnadeter Skifahrer, war auch irgendwie so im Förderkader der deutschen Skinationalmannschaft und so weiter und kannte irgendwie jetzt Leute bei großen, darf man Namen sagen von Firmen, also der war zum Beispiel sehr eng mit Bogner, ja, und auf die Art und Weise bekamen wir dann tatsächlich auch Zugang zu Firmen wie eben Bogner. Und eines Tages sagte Werner, du, ich habe einen Auftrag für uns. Wir sollen auf der ISPO, der Sportartikelmesse, die Modenschau von Bogner, die große Präsentation, das sollen wir mit 3 Kameras filmen und drehen. Ich so, können wir das überhaupt? Ja, das machen wir. Und du machst das schon. Also er hatte den Auftrag an Land gezogen, ja, und ich sollte das jetzt umsetzen. Und die Kombination, die ist ganz gut aufgegangen und das haben wir dann ganz gut hingekriegt. Ich muss allerdings vielleicht noch einmal ganz kurz zurückspringen, nämlich die Frage, wo kam denn die erste Kamera her? Ja, diese Kameratechnik, die war damals auch eigentlich verdammt teuer. Das war ja jetzt nicht so, dass jeder mit so einer Kamera da rumlief, ne? Und natürlich hatten wir das Geld nicht und so weiter. Dann sind wir zur Bank gegangen und der bei der Bank schüttelte natürlich nur den Kopf und sagt, wie, Kredit für eine Kamera? Nein, habt ihr irgendwas? Habt ihr irgendwelche Sicherheiten? Wir so, nö. Völlig naiv.
Wie viel Geld war das, was ihr gebraucht habt?
Wir brauchten so 10.000 Mark. So, ne, so mit.
War viel Geld.
War damals viel Geld, ne? Die hatten wir natürlich nicht. Und der Banker hat uns dann wieder nach Hause geschickt. Fertig. So. Und habe ich das natürlich meiner Mutter erzählt, dass da wir also diese Niederlage bei der Bank gerade kassiert hatten. Und dann sagte meine Mutter, also, ich verstehe ja und ich will ja auch, dass du deine Leidenschaft da vorantreiben kannst. Ich kann dir die 10.000 Mark nicht geben. So viel Geld habe ich jetzt hier auch nicht. Was ich natürlich machen kann, weil ich habe ja das Haus, ich kriege ja einen Kredit bei der Bank. Mit anderen Worten, ich könnte für euch bürgen, dafür, dass ihr den Kredit bekommt. Ne? So, kann ich machen, aber ich will von euch ganz klar hier Verträge haben. Und da war meine Mutter immer ganz straight. Die hat gesagt, ich bürge für euch, aber im Zweifelsfall zahlt ihr mir, zahlt ihm mir das Geld zurück oder so. Also ich schenke dir das Geld nicht, ja? So, aber ich bin für dich da. So, und das hat sie dann auch tatsächlich gemacht, hat dann zu Werner König gesagt, na, also ich bürg für dich hier mit, weil seine Mutter wollte nicht für ihn bürgen. Das hat dann meine Mutter also auch für uns beide gemacht. Und sie hat dann zu Werner gesagt, also na, verarsch mich nicht, ich sag's dir, na, also ich bürg jetzt hier für euch beide. Und dann hat Werner König damals, na, wir waren also so, wie alt waren wir denn da? 21 so, ne, so höchstens 22. Da hat er gesagt, Frau Rosenmüller, Sie kriegen Ihr Geld zurück oder wenn da irgendwas ist. Und in ein paar Jahren komme ich hier mit einem Porsche vorgefahren und bringe Ihnen das Geld, wenn es sein muss. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, red du nur. Aber irgendwie hat er dann doch recht behalten.
Herrlich. Ja, und in der Sachenliebe begegnete dir ja dann 1990, da warst du so 27, dann mal wirklich so eine richtige Frau, die es dir angetan hatte, nämlich die Maskenbildnerin Patricia, mit der du 7 Jahre lang dann in München auch zusammengelebt hast. Also man muss sagen, du hast dann schon auch in München gelebt, aber bist natürlich auch immer mal wieder hier am Tegernsee gewesen. Also es war so ein bisschen so ein Hin und Her. Wie ging es denn bei dir beruflich dann weiter? Wie ging es denn, ich sage mal, die Jahre danach, nach dieser Geldgabe deiner Mutter? Und machte es dich glücklich, dass ihr 1991 mit der Firma, die du gegründet hattest, die dann ja irgendwann mal MME lautete oder hieß, dass diese Firma wurde ja wie so ein Wegbereiter für Musiksendungen. Du warst ja dann irgendwie auch Mitgesellschafter und Geschäftsführer. Ihr habt Bravo TV eigentlich erfunden, The Dome, den Sender Viva kreiert. Ihr hattet bis zu 150 Mitarbeiter und die Firma ist dann auch 99 oder 2000 sogar an die Börse gegangen. Also war das für dich jetzt einfach so ein Flow und alles war so, wie du es dir erträumt hast?
Ja, auf der einen Seite schon. Also man muss sagen, ich hatte dann, ja, manchmal hat man ja auch Glück im Leben, dann einfach die richtigen Leute auch kennengelernt. Und es begann dann gerade, als ich dann auch eben die meiste Zeit schon auch in München war, weil beruflich das natürlich, durch Studium, aber auch beruflich konnte ich halt jetzt hier nicht die ganze Zeit am Tegernsee sein. Und deswegen wurde München natürlich dann schon irgendwann der Lebensmittelpunkt. Und ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt da reingekommen, als diese Goldgräberstimmung mit diesem ganzen Thema Musikfernsehen. MTV war das große Thema. Musikvideos wurden von den Menschen immer mehr entdeckt sozusagen. Das war ja etwas, was vorher gar nicht gab. Ja, und auf einmal gab es mit MTV und dann gab es ja noch Tele5 und so. Und es gab auch so ein paar deutsche Sender, die Musikvideos zeigten. Und da war auf einmal ein Riesenmarkt, der sich auftat, aber es gab kaum Leute in Deutschland, die das produzierten. Und in die Lücke sind wir dann gestoßen. Ich habe dann mich von Werner König beruflich getrennt. Wir sind aber freundschaftlich immer sehr, sehr eng verbunden geblieben. Er ist dann mehr in die Richtung Lizenzgeschäft von Spielfilmen gegangen, also eher das Ganze weiterhin auch wirtschaftlich gesehen. Ist dann ein sehr erfolgreicher Filmhändler geworden und komme ich nachher noch drauf. Wir begegneten uns dann Jahre später wieder, auch beruflich. Aber diese Zeit, diese 90er Jahre, waren eben geprägt von dieser Firma Me, Myself and I, abgekürzt MME. Und wir haben also tatsächlich, kann man schon sagen, das Musikfernsehen in Deutschland mitgeprägt mit dem, was wir produziert haben. Aber meine Liebe zum Film, die war immer noch da und die hat auch nie aufgehört, dass eigentlich mein eigentliches Ziel schon damals war, Spielfilme zu drehen. Für mich war das eine tolle Zeit, weil ich natürlich auch mit Musikvideos, die ich dann gemacht habe, wahnsinnig viel ausprobieren konnte, rumexperimentieren mit besonderen Kameras und was weiß ich. Also alles das, was man so filmtechnisch sozusagen lernen kann und ausprobieren kann, konnte ich durch diese Zeit wunderbar umsetzen. Aber eine Geschichte zu erzählen mit einem Film, das war natürlich so noch nicht möglich mit dem, was ich da machte. Aber ich habe dieses Ziel nie aus den Augen gelassen und Ende der 90er war es dann auch so weit.
Da dein Privatleben mit dem wachsenden Erfolg, obwohl du und deine Freundin sogar mal ein Jahr in Los Angeles verbracht haben in dieser Zeit, aber irgendwie durch die viele Arbeit, die Termine, die Reisen, kam das Privatleben einfach ein bisschen kurz und zeigte so erste Risse. Also eure 7-jährige Beziehung war dann so ein kleines bisschen nicht mehr ganz so super gewesen. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt mache ich einen Heiratsantrag. Und hast dann 1997 ganz groß auf der Praterinsel in München Hochzeit gefeiert mit der besagten Patricia und hat sogar Udo Lindenberg für euch gesungen. Anschließend ging es dann nach Mauritius auf Hochzeitsreise. Aber ein Jahr später wurde dann deine Frau von einem Freund von dir schwanger, trennte sich von dir. Und 1999, also 2 Jahre nach dieser opulenten Hochzeit, wart ihr dann auch schon wieder geschieden. Was hattest du denn übersehen, als du sie geheiratet hast?
Naja, danach ist man immer schlauer, sagt man, ne? Also es war halt einfach so, wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ja? Also die 7 Jahre, aber irgendwann bekam es Risse, weil, und das ist natürlich schon auch eine Erkenntnis, die ich dann irgendwann hatte, dass mein Beruf, ich sag jetzt mal, ja, man muss es fast sagen, schon auch Beziehungsgift ist, ja, weil ich natürlich einen doch sehr unregelmäßigen Arbeits- und Freizeitleben habe. Das heißt, ich bin dann eine Zeit lang weg und dann bin ich wieder da und es gibt auch keine Wochenenden, dann gibt es aber wieder Freizeit, wenn andere keine Freizeit haben. Also das sage ich jetzt mal mit einem normalen Arbeits- und Lebensrhythmus von vielen anderen Menschen in Einklang zu bringen, ist gar nicht so einfach. So. Und.
Aber das wusste ja deine Frau.
Das wusste meine Frau. Und am Anfang haben wir auch gedacht, ach, das funktioniert doch. Und, Pläne ist das eine. Aber wie es dann in der Realität aussieht, ist dann doch das andere. Und irgendwann war dann schon auch bei ihr der Punkt gekommen, wo sie irgendwie unter diesem ständigen, ich bin da, bin nicht da, weil dann hatten wir auch nicht nur in München ein Büro, dann hatten wir auch ein Büro in Hamburg und dann musste ich ständig nach Hamburg und war immer unterwegs und so weiter. Und diese Hochzeit 97 war eigentlich so der Versuch, das alles jetzt nochmal irgendwie zu vitalisieren und dem was Besonderes zu geben und ja, genau genommen eigentlich diese Beziehung zu retten. Und das war eigentlich naiv zu glauben, dass das noch funktioniert. Also im Nachhinein hätten wir uns
diese schöne Hochzeit gefeiert.
Die Hochzeit war super, da reden die Leute heute noch von. Aber wenn man es genau betrachtet, hätten wir uns die Aktion auch sparen können. Und dass dann auch so diese Flucht von ihr kam, so würde ich das jetzt mal sagen, und dann sie eine Beziehung mit einem Freund von mir angefangen hat und so weiter, ja, war eigentlich das Zeichen dafür, dass das eigentlich schon nicht mehr funktioniert hatte. Ich habe natürlich irgendwann zu ihr gesagt, sag mal, das hättest du ja eigentlich vorher überlegen können, ja? Also was sollte das denn? So, und das war natürlich auch bitter für mich, aber so wie meine Mutter ja auch es mir vorgelebt hatte, dass es so Lebenszäsuren gibt, habe ich diese Zäsur dann auch zum Anlass genommen, auch wirklich Schlussstriche zu ziehen.
Und dein Vater übrigens, weil du hast ja auch ein bisschen absolut so reagiert wie dein Papi, als deine Mami weggelaufen ist.
Absolut.
Also du warst ja auch relativ souverän.
Ja. Also ich habe also auch da nicht es jetzt zu einem Rosenkrieg werden lassen oder ähnlichen unschönen Dingen. Nee, das liegt auch nicht in meiner Natur, ja.
Und in dem gleichen Jahr, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, also im gleichen Jahr deiner Scheidung, also 1999, hast du ja auch deine Firma losgelassen.
Richtig.
Also hast deine Anteile verkauft.
Richtig.
Also 40%, oder? Bitte? 40%.
40% von der, nee, so viel waren es nicht.
Hatte ich mir falsch aufgeschrieben.
Ja, das heißt, also.
Ich dachte, ihr wärt zu dritt gewesen.
Naja, wir waren zu dritt.
Heißt stimmt, dann ist es nicht 40, ja.
Nee. Falsch gerechnet. Nee, und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon einen Teil unserer Firma. Es waren eher 20%, weil wir hatten 40% der Firma schon ein paar Jahre vorher an den Heinrich Bauer Verlag verkauft. Also das heißt, wir drei hatten jeder 20%, genau, und der Bauer Verlag hatte 40%, genau. Und dann habe ich mit dem Börsengang, der dann auch noch bevorstand, habe ich dann meine Anteile verkauft, weil ich die Chance hatte, meinen ersten Spielfilm zu machen. Tatsächlich hatte ich ein Drehbuch zusammen mit einem Autor verfasst und hatte einen Produzenten gefunden, der sagt, wow, tolle Geschichte, das produziere ich, das verfilmen wir, da bekomme ich die Finanzierung gestemmt, das kriege ich hin. Und dieser Produzent war Werner König, der inzwischen...
Ach so, der war ja nicht mehr Teil unserer Firma.
Teil unserer Firma.
Aber ich verstehe nicht ganz, du hast doch... auf der einen Seite diese wahnsinnig gut gehende Firma, die jetzt sogar an die Börse gehen will. Ich meine, da wäre ja eventuell noch mehr Geld verdienen drin gewesen. Das eine hätte doch nicht unbedingt das andere ausschließen müssen. Also da erkläre das noch mal ein bisschen.
Ja, also natürlich habe ich für einen kurzen Moment gedacht, boah, ich kann auch jetzt hier diese Firma halten und meine Beteiligung an der Firma und den Spielfilm machen und so weiter. Und dann in der Realität sah das aber anders aus. Und dann haben auch die den Börsengang dann für uns gemacht haben, die Banker und Manager, mir ganz klipp und klar gesagt, also wenn ich als Mitgesellschafter der MME mit an die Börse jetzt gehe, dann muss ich 100% für unser Kerngeschäft, das heißt Musikfernsehen und all das, was wir da machten zu dem Zeitpunkt, dann auch da sein. Weil das, ich kann dann nicht sagen, ja, tschüss, ich bin jetzt mal für ein Jahr weg, weil ich mache da so einen Spielfilm. Da sagen die Aktionäre, ey, was macht er da? So, nein. Also da wurde mir erstmal bewusst, was das dann eigentlich bedeutet. Und da habe ich, ich will nicht sagen kalte Füße bekommen, aber zumindest die klare Erkenntnis bekommen, entweder oder. Entweder mache ich jetzt mit dem wahrscheinlich lukrativen Geschäft dieses Börsengangs und so weiter weiter, aber dann kann ich meinen Traum vom Filmemachen endgültig beerdigen. Weil zu dem Zeitpunkt, darf man nicht vergessen, war ich Mitte 30 etwa, ne? Ja, so etwa, ja. Und in welchem Alter soll ich denn dann meinen ersten Film machen, ja? Also, das habe ich gesagt, also entweder jetzt oder nie. Und habe dann auch, ja, ich sag's ganz offen, auch auf viel Geld verzichtet mit meinem Ausstieg, weil mir das Filmemachen einfach wichtiger war.
Und jetzt kam ja dieser erste Spielfilm, eine Krimikomödie, Der tote Taucher im Wald. Und du selbst hast da fast 400.000 Euro reingesteckt, dann natürlich noch dein Partner König und vielleicht auch noch andere. Und 99 begannen dann die Dreharbeiten. 2000 kam er in die Kinos, war aber leider nicht erfolgreich. Aber du hast wenigstens so einen Kamerapreis dafür bekommen. Und ganz wichtig, du hattest den Fuß in der Kinotüre, wie man so schön sagt. Diese zwei Jahre der Entwicklung und der Realisation deines ersten Spielfilms, also 98 bis 2000, waren ja auch so die Jahre der Verletzung, der Scheidung, des Verkaufs deiner Firmenanteile, der Umzug von München nach Berlin, weil du einer neuen Liebe begegnet bist. Also irgendwie eine intensive Lebensphase voller schmerzhafter, aber auch sehr glücklicher Wandlungen. Machte denn rückblickend dann doch alles Sinn?
Ja, irgendwie ja. Und also ich bin ehrlich gesagt über diese Zäsur, die sich da zur Jahrtausendwende in etwa für mich ergeben hat, im Nachhinein total glücklich. Also auch der Umzug nach Berlin, das war nochmal wirklich dann auch so eine Horizonterweiterung. So sehr ich München und natürlich auch den Tegernsee immer geliebt habe, war für mich Berlin auch dann eben mit einer neuen Frau und eben diesen neuen Herausforderungen genau das Richtige. Also ich bin wirklich da froh, dass ich da auch nicht sozusagen eingeknickt bin oder gesagt habe, ach nee, das ist vielleicht doch zu riskant oder so, sondern dass ich gesagt habe, nee, jetzt Schlussstrich, hinter ganz viel, eben die erste Ehe, hinter meine Beteiligung an dieser Firma, aber auch Musikvideos und so Musikfernsehen zu machen, weil das habe ich dann auch klipp und klar gesagt. Wenn ich Spielfilme mache, war's das mit Musikvideos und Musiksendungen. Ich kann nicht beides machen. Das ist unglaubwürdig. Ich kann da nicht irgendwie so mit 7 Bällen gleichzeitig jonglieren. Dann fallen dir alle Bälle runter. Das mache ich nicht. Und das war auch die richtige Entscheidung. Und so gesehen, ja, im Nachhinein bin ich über diese Zäsur sehr froh.
Und nach deinem Spielfilmdebüt sicherst du dir die Rechte an der Verfilmung der Comicfigur Nick Knatterton. Und der Filmproduzent Bernd Eichinger, der inzwischen verstorben ist, war sehr interessiert, die Rechte zu übernehmen und auch das alles zu verfilmen. Du solltest dann eigentlich nur noch so der Co-Produzent sein und Creative Director. Und dein Freund und ehemaliger Partner eben, dieser Werner König, Der erfuhr das dann und war natürlich super eifersüchtig. Wahrscheinlich haben die sich so ein bisschen gemessen. Stinke sauer. Wie konntest du mit dem so ungefähr nur reden? Und hast dann ein bisschen Druck von dem bekommen. Und der hat dann gesagt, nee, jetzt tust du mir diese Rechte verkaufen. Das hast du dann auch gemacht. Und 2001 wurde mit einem Budget von 7 Millionen Euro dann dieser Dreh begonnen. Es war auch nie so der Gedanke, dass du da selbst Regie führst, sondern du hast so ein bisschen gesagt, nee, da muss schon irgendwie jemand anderes ran, weil das war nicht so ganz dein Genre. Und der Werner König hat dann irgendwie so eine Idee gehabt mit einem Regisseur aus Österreich. Naja, also um es kurz zu sagen, das wurde dann nach der ersten Sichtung, nach den ersten Drehtagen ein Desaster. Es war also alles nur ganz grauslich und schlecht. Und also ihr wusstet genau, so geht's nicht weiter. Der wurde dann auch abserviert, wurde entlassen. Und dieser Werner König, der war anscheinend so ein Macher, der hat dann irgendwie gesagt, du machst das jetzt. Und so war das dann eigentlich auch gar nicht so schlecht. Du hast dann dich bemüht. Und dann war der fast fertig, auch der Film. Es sollte nur noch in die Tonmischung und so digitale Effekte gehen. Es schien alles so ein bisschen auf einem guten Weg zu sein. Und dann fuhr dieser Werner König zum Skifahren nach Verbier und kam bei einer Tiefschneeabfahrt, die er mit einem Bergführer machte, in einer Lawine ums Leben. 5 Jahre zuvor war er auch schon mal in eine Lawine geraten, konnte aber noch rechtzeitig gefunden und ausgegraben werden. Ja, was wurde denn jetzt aus seiner Firma und aus dem Film? Und also, oder ging das dann noch schön easy weiter?
Ja, also man zu dem Zeitpunkt dachte man, oh, man hat jetzt schon eine Menge erlebt, aber was dann passiert ist, hatte ich auch nicht erlebt bis zu diesem Zeitpunkt natürlich und auch nicht die Dimension, was dann passierte, in irgendwie auf dem Zettel. Ja, also der Tod von Werner war dann, ich sag's mal so, der zweite Mensch, der mir sehr nah war, der durch einen dramatischen Unfall in den Bergen ums Leben gekommen war. Und Werners Tod hat, abgesehen von dem, dass ich da auch einen Freund wirklich verloren habe, beruflich dann echt eine harte Kerbe, sag ich mal, geschlagen, weil Werners Firma war sehr stark auch an seiner Person gebunden. Er hatte zwar einen Firmenpartner und so weiter, aber das war schon auch irgendwie über er war sehr, sehr, sehr eine schillernde Persönlichkeit. Ja, und die waren auch zu dem Zeitpunkt eine AG, also waren auch an der Börse. Und das Ganze ist an einem Sonntag passiert, dieses Lawinenunglück. Und am Montagmorgen um 9:30 war die Aktie der Firma Helcon, das war seine Firma, um 40% eingebrochen. Also die Meldung seines Todes hat die Aktie quasi auf totale Talfahrt geschickt. Also die Firma war auf einmal nur noch ein Bruchteil wert. Also ganz dramatisch. Und das hat natürlich dann diesen Film, den wir ja dann doch noch irgendwie gerade dabei waren, den zu Ende zu bringen, den Knatterton, hat das natürlich mit in die Tiefe gezogen. Ja, das Ganze endete tatsächlich auch in der Insolvenz der Firma. Und so landete dieser Nick Natterton-Film auch in der Insolvenzmasse, ja, und wurde dann deswegen auch nie veröffentlicht. Und das blieb natürlich irgendwie so ein bisschen auch an mir hängen. Auf einmal hieß es, Rosenmüller hat einen Film gemacht, der nicht veröffentlicht wird. Ja, so nach dem Motto, beim ersten Film ist noch alles ganz gut gegangen und beim zweiten so, ne, irgendwie. Also auch wenn, ich sag auch heute noch, ich wirklich nichts dafür konnte, was da passiert ist, waren die Komponenten, dass ich diese Regie kurzfristig dann doch übernommen hatte bei einem Filmthema, wo ich jetzt mich nicht so hundertprozentig als Regisseur selber gesehen hatte, plus der Tod von Werner, haben einfach dieses Projekt letztendlich dann beerdigt. Und im Nachhinein war das für mich persönlich, dass ich mich dazu habe überreden lassen, da diese Regie zu übernehmen, nachdem Werner den vorhergehenden Regisseur gefeuert hatte. Das war eigentlich die größte Fehlentscheidung, die ich beruflich in meinem Leben gemacht habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte da eigentlich auf meine Intuition vertrauen sollen, zu sagen, das, du kannst nicht einen Film, der schon so schlecht angelaufen war, zu glauben, dass man den noch retten kann. Und es war, da habe ich selber, glaube ich, meine Fähigkeit zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch ein bisschen überschätzt. Und dann kam natürlich dieses dramatische Lawinenunglück auch noch dazu. Danach ist man immer schlauer, aber das war tatsächlich eigentlich die größte berufliche Niederlage, die ich hatte.
Und ging es dann gleich dennoch, also auch wenn die Leute vielleicht so ein bisschen gesagt haben, na ja, vielleicht hat er so ein bisschen schlechte Energie, ja, da gehen die Filme irgendwie nicht, aber hast du dennoch irgendwie Anschluss finden können? Hast du, also wie ging es dann weiter oder hast du weinend in deinem Zimmer gesessen?
Nein, also das bin ich nicht. Also das musste natürlich weitergehen und tatsächlich war es so, dass durch den Totentaucher im Wald, der zwar jetzt im Kino nicht sehr Riesenerfolg war, aber er hatte so eine Aufmerksamkeit in der Branche dann doch irgendwie hervorgebracht in Deutschland, weil er so doch so von der ganzen Stilistik ein bisschen neu war, ein bisschen anders war. Und einer meiner Hauptdarsteller aus dem Totentaucher, Dieter Pfaff, der leider inzwischen auch verstorben ist, aber ein toller Schauspieler, der war sehr angetan von der Zusammenarbeit und er hat mir dann die Tür zum ZDF geöffnet. Er hat dann gesagt, Mensch, du musst unbedingt mal bei einem ZDF-Film Regie machen. Er hatte zu dem Zeitpunkt so eine so sehr erfolgreiche Reihe als Kommissar Sperling und er sagt da, ich werde vorschlagen, dass du da Regie machst. Jetzt nicht irgendwie wegen dieses Knatterton-Ding so nach dem Motto, jetzt müssen wir dem Markus was Gutes tun oder so. Denn so nicht, sondern das war wirklich aus der Zusammenarbeit vom Totentaucher entstanden.
Ja, er hat ja Talent gesehen.
Ja, er hat gesagt, hey, mit dir kann man toll zusammenarbeiten und ich schlag dich davor. Dann tatsächlich kam es zum Termin beim ZDF. Die waren am Anfang so ein bisschen misstrauisch. Naja, das ist doch der eigentlich immer nur Musikvideos gemacht hat. Naja, und dieser tote Tauch im Wald. Also so einen Film können sie aber beim ZDF nicht machen. Also ich wurde dann auch noch so ein bisschen so, erstmal so ein bisschen gemaßregelt, dass ich also jetzt den Film bitte nicht zu verrückt und zu modern machen soll fürs gute alte ZDF. Aber ich sag, nein, ich bleib da schon in den in der Welt, wie das ZDF das gewohnt ist und habe dann tatsächlich auch drei Sperling-Filme gedreht, die dann gleich der erste wurde der erfolgreichste Sperling, der dann auch also quotenmäßig und damit hatte ich mich eigentlich ins deutsche Fernsehgeschäft, was Spielfilme angeht, eigentlich ganz gut rein manövriert.
Ja, du hast ja, glaube ich, dann am Schluss bis heute 40 TV-Sendungen gemacht. Oder Serien, was sagt man
ja,
dazu?
Also Filmreihen, Einzelfilme. Also ganz unterschiedlich habe ich mich dann eigentlich da so ganz gut etabliert, ja.
2003, also so ungefähr 3 Jahre, nachdem du diese neue Liebe in Berlin gefunden hast, eine Frau namens Bo, die dann eine Castingagentur betrieb, die hast du dann geheiratet. Also du hast das zweite Mal gewagt, das zu tun. Diesmal vielleicht nicht ganz so üppig.
Nein.
Ich weiß nicht, wer da gesungen hat bei der Hochzeit.
Da hat niemand gesungen. Wir beide alleine, Bo und ich, sind, also Bo ist die Abkürzung von Boriana, das ist ein bulgarischer Name. Genau. Bo und ich sind auf die Insel Grenada geflogen, haben dort alleine am Strand geheiratet.
Also sie ist, glaube ich, aber in Deutschland aufgewachsen.
Ja.
Und 2004, also ein Jahr nach der Hochzeit, kam euer Sohn Henry auf die Welt. Ihr habt also, wie gesagt, gemeinsam in Berlin gelebt. Aber auch hier, zwar erst 14 Jahre später, hat sie dich verlassen und einen anderen geheiratet. Ihr seid aber auch immer noch sehr gute Freunde. Danach warst du dann einmal 5 Jahre mit einer Frau in Prag zusammen, bist für sie auch immer so ein bisschen gependelt. Aber auch sie hat dann die Beziehung, also auch beendet. Warum meinst du eigentlich, verlassen dich die Frauen immer früher oder später?
Ja, sollte ich mir langsam mal Gedanken drüber machen, warum das so ist. Also vielleicht nur, also es gab schon auch Beziehungen, wo ich verlassen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass immer nur die Frauen mich verlassen. Ja, aber das will ich auch nochmal ganz klar sagen, auch als die Beziehung zwischen Bo und mir zu Ende ging und unsere Ehe, das Ganze war sehr fair und sehr auf Augenhöhe und wir schätzen und uns bis heute und sind auch wirklich gut befreundet. Das war uns auch extrem wichtig, auch was unseren Sohn betrifft und dass das harmonisch und anständig abläuft. So ein bisschen habe ich da natürlich an die Zeit gedacht, wie das meine Mutter und mein Vater mit mir gemacht haben. Und das haben wir Gott sei Dank auch. Und da bin ich der Bo bis heute echt dankbar, wie anständig und fair wir da auch im Hinblick auf Henry miteinander umgegangen sind. Und ja, aber warum dann doch Frauen irgendwie sagen, boah, irgendwie, das liegt, ich muss es einfach so, ich hoffe, dass es der Hauptgrund
ist. Ich wollte dich jetzt nicht zur Selbstanalyse
drängen. Nein, ist alles gut. Nein, ich hoffe, dass es tatsächlich wirklich der Beruf ist und nicht nur, dass es dann doch irgendwie mein Charakter ist. Nein, also tatsächlich ist es wirklich schwierig bei dem Beruf, den ich habe, ein, sage ich jetzt mal, eine normale Beziehung, einen normalen Lebensrhythmus da irgendwie gemeinsam zu verbringen. Das ist einfach schwierig. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich bin auch nicht der Typ für jetzt einen 9-to-5-Job. So war ich noch nie. Und ich brauche auch so ein bisschen die neue Herausforderung und so weiter. Und das ist dann auf die lange Zeit oft dann für eine Partnerin einfach dann, ja, zu anstrengend.
Ja, ich glaube gar nicht, dass es anstrengend ist. Also ich sag das jetzt mal als Frau.
Ja, sag mal ruhig.
Ich glaube, es ist die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir wünschen uns eben eine gewisse Zuwendung und Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn wir meinen, dass die jetzt nicht mehr so ganz da ist, weil es geht ja auch oft nicht, dass der Mann dann die Aufmerksamkeit zu 100% in seinem Job haben kann und gleichzeitig hat er aber auch noch Zeit, irgendwelche sehr romantischen Liebes-SMS zu schreiben und irgendwie mit Blumen nach Hause zu kommen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses, dass man sich vielleicht irgendwann nicht mehr gesehen fühlt.
Ja.
Und das ist ja nicht nur was, wo man sich dann vielleicht in sein Handy so einen kleinen Merker reinmacht, ich muss mal wieder meiner Frau sagen, dass ich sie liebe. Sondern ich glaube, es ist einfach so eine Gesamtenergie oder so ein Gesamtgefühl, wo man ja nicht auf den Knopf drücken kann. Ja. Und ich würde fast sagen, vielleicht ist das auch schwer, zwei gleichwertige Leidenschaften zu haben. Ja. Also mein Mann ist ja, wie gesagt, Extremkletterer und Abenteurer. Und ich akzeptiere und weiß, dass ich, glaube ich, nach seinen Drillingen, also seinen Kindern, an dritter Stelle komme. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber da ist sicherlich erstmal seine Berge, seine Wände, seine Abenteuer. Und dann kommen natürlich die Kinder und dann komme ich. Ich kann mich aber ganz gut damit, weil er ist sehr aufmerksam, macht mir immer die Autotüre auf und schreibt mir auch jeden Tag eine WhatsApp, wie sehr er mich liebt. Aber er ist trotzdem, man muss ein Stück weit auch tolerieren, dass es da noch eine andere Leidenschaft gibt. Ich tröste mich immer damit, ich sage, besser die Berge als eine andere Frau.
Ja, vielleicht habe ich tatsächlich auch noch nicht die Partnerin gefunden, die genau das so akzeptiert. Das natürlich, ja, natürlich hast du recht. Der Film und alles, was damit zusammenhängt, natürlich eine große Leidenschaft ist, wobei ich natürlich immer gesagt habe, Film ist das eine, aber du bist ein Mensch, also bitte nicht vergleichen und bitte nicht die Reihenfolge, ja. Die Rangfolge. Aber ja,
es gelingt nicht jeder Frau.
Es gelingt nicht jeder Frau. Und vielleicht habe ich auch dann doch auch manchmal auch ein bisschen zu wenig dafür getan. Das liegt ja immer dann auch an beiden, ne?
Nochmal zurück zu deiner Leidenschaft auch für den Spielfilm. Du hast ja dann natürlich auch weitergemacht mit Spielfilmen und zuletzt war im Kino dein wundervoller Film, also ich finde ihn wundervoll, Münter und Kandinsky, das Zusammenleben des Künstlerehepaars Gabriele Münter und Wassily Kandinsky von 1901 bis 1916 schildert und 2024 Premiere hatte. Produziert haben es Alice Brauner und Michael Zechbauer. Welcher deiner Spielfilme war denn dein Liebster? Also welcher hat dich denn am meisten geprägt, am meisten verändert und welcher hat so richtig dein Herz erobert?
Ja, gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil tatsächlich jeden Film, den ich anfange, und das ist natürlich auch ein tolles Privileg, weil man fängt immer wieder bei Null an. Ja, also es gibt da ja beim Filmemachen überhaupt keine, sage ich mal so eine Routine, sondern man fängt wirklich wieder ganz von vorn an. So gesehen liebe ich irgendwie dann doch jeden Film irgendwie anders. Jeder Film hat so seine eigenen Herausforderungen und seine eigenen Besonderheiten. Aber natürlich gibt es trotzdem Filme, wo ich sage, dass die waren tatsächlich dann irgendwie besonders und haben mich besonders geprägt. Und tatsächlich würde ich sagen, so sehr ich es wirklich mag, fürs Fernsehen zu arbeiten und Filme fürs Fernsehen zu machen, weil man natürlich dann auch ein Millionenpublikum erreicht und so, ist natürlich auch irgendwie wirklich immer wieder schön. Aber Film fürs Kino zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und tatsächlich würde ich dadurch sagen, die Filme, die mich dann doch wirklich besonders geprägt haben und die besondere zu einem besonderen Zeitpunkt immer entstanden sind, waren die bis jetzt 4 Kinofilme, die ich gemacht habe, eben ganz am Anfang, Der tote Taucher im Wald, dann Wunderkinder um 2011 herum, glaube ich, war es. Wunderkinder, das war auch meine erste Zusammenarbeit mit Alice Brauner. Und dann eben Münter und Kandinsky. Bei Münter und Kandinsky bin ich wirklich für ein Jahr in diese Welt getaucht. Ja, in die Welt von Künstlern, Malerei, in diese, auf die Spuren zu gehen, wo diese beiden großen Künstler, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, sich bewegt haben. Wirklich an den Stellen zu stehen, an denen sie vor 100 Jahren große Meisterwerke der Kunst gemalt haben. Das ist besonders. Das ist wirklich besonders. Und den vierten Kinofilm, den ich jetzt gerade abgedreht habe und gerade fertigstelle, ist auf eine ganz andere Weise eben auch was ganz, ganz Besonderes. Und und diese Filme würde ich schon sagen.
Wie heißt der? Darf man das schon wissen?
Ja, das darf man schon wissen. Der Film heißt Block 10. Ist ein historischer Film und es ist tatsächlich der erste Film, den ich mache, der das Thema Auschwitz behandelt und eben eine Geschichte erzählt, die in dem Block 10 in Auschwitz passiert ist, bei dem deutsche Ärzte an jüdischen Frauen medizinische Experimente durchgeführt haben, um das jüdische Volk unfruchtbar zu machen. Das ist der bisher schwerste und auch anspruchsvollste Film, den ich gemacht habe, der mir auch am meisten, sage ich mal, mentale Kraft von mir abverlangt hat und aber auch dadurch natürlich für mich ein ganz, ganz besonderes Projekt ist.
Wann kommt der in die Kinos?
Der kommt am 22. Oktober 2026.
Ja, also bis dahin ist der Podcast auch erschienen und die Menschen können sich das in ihren Kalender schreiben.
Genau.
Und hoffentlich dann auch ins Kino gehen. Es gibt ja noch einen anderen deutschen Regisseur, der genauso heißt wie du, also auch Markus Rosenmüller. Seine Filme Pumuckl und Extrawurst laufen gerade sehr erfolgreich in den Kinos. Damit ihr nicht immer verwechselt werdet, habt ihr euch vor Jahren darauf geeinigt, zwischen dem Vor- und dem Nachnamen einfach noch so einen Buchstaben reinzusetzen. Bei dir ist es das O und bei ihm ist das H. Haben denn diese Buchstaben eine Bedeutung oder habt ihr die so ungefähr in der Kneipe um die Ecke einfach euch ausgedacht?
Nein, nein, die haben schon eine Bedeutung. Also wir haben uns da tatsächlich abgestimmt, nachdem uns klar war, dass wir beide, also dass wir den gleichen Namen haben, auch Markus, beide mit C. Also selbst die Unterscheidung gibt es nicht, dass der eine vielleicht mit C und der andere mit K oder so. Und beide den gleichen Beruf haben, also musste man ja irgendwas machen. Und bei mir war es dann einfach, weil ich heiße Markus Otto. Ja, Otto war der Name meines Großvaters, der ertrunken ist im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen war es für mich einfach O-Punkt für Otto. Beim Markus war es nicht so einfach, weil er keinen zweiten Vornamen hat, aber eng verbunden ist, ich glaube auch aufgewachsen ist in der Ortschaft Hausham am Schliersee. Und er hat das H für Hausham dann als Initiale dazwischen gesetzt und so haben wir das dann gemacht.
Ja, wahrscheinlich gibt es immer noch viele Menschen, die euch dann dennoch irgendwie in einen Topf stecken,
ja,
sozusagen.
Ja, inzwischen, ich sag mal so, in der Filmbranche hat sich's schon inzwischen einigermaßen rumgesprochen, aber es gibt immer wieder skurrile Ereignisse, wo es dann auch, also selbst so Sachen, dass der Markus Haab zum Beispiel mal in Berlin ein Restaurant in einem Restaurant einen Tisch reserviert hatte, als er nach Berlin mal gekommen ist und ich zufällig im gleichen Restaurant auch einen Tisch reserviert hatte, den ich aber storniert habe, weil ich dann doch woanders hingeben wollte. Ich habe da angerufen und gesagt, ich möchte bitte meinen Tisch stornieren. Ja, Name Rosenmüller, Markus. Ah ja, habe ich hier. Und dann wurde Rosenmüller Markus gestrichen.
Also gleich zweimal sozusagen.
Das haben die gar nicht gemerkt, dass das zweimal und haben sozusagen diese Buchung rausgenommen. Und weil ich war ja dann woanders und der Markus H. kam in das Restaurant und sagte, nö, sagten die, nein, das ist storniert worden. Sie haben doch so und naja, sowas kann dann schon auch mal passieren.
Ich gehe zum Ende unseres Gesprächs nochmal zurück zu deiner Mutter. Als sie 70 wurde und noch als Reiseorganisatorin arbeitete, bekam sie, wie schon deine Großmutter, erste Depressionen, die sie so mit den Medikamenten und Therapien noch so ein bisschen unterdrücken konnte, litt aber sehr darunter unter dieser Krankheit. Es belastete sie auch. Mit 75 hörte sie deshalb auch auf zu arbeiten. Mit 77 wurde sie von Tag zu Tag vergesslicher, immer depressiver. Und zwei Jahre später, mit 80, konnte sie aufgrund ihrer schweren Demenz und den schweren Depressionen nicht mehr hier alleine am Tegernsee leben. Und somit hast du sie zu dir nach Berlin geholt und dort in eine Pflegeeinrichtung gegeben. Sie hatte inzwischen Pflegegrad 5, konnte keine Gabel mehr halten, nicht mehr laufen, nur noch im Bett liegen. Und mit 82 ist sie dann 2024 dort auch verstorben. War ihr Tod letztendlich dann auch eine Erleichterung für dich?
Ja, für meine Mutter war es vor allen Dingen eine Erleichterung, als ich sie gehen durfte. Also dadurch, dass meine Mutter so ein unglaublich agiler und impulsiver Mensch war, war das für mich und meinen Sohn also ganz schrecklich zu sehen, wie diese Frau, die so agil war, auf einmal völlig hilflos war. Wenn, ich sag das ganz offen, wenn meine Mutter da noch die Möglichkeit gehabt hätte, selber zu bestimmen, was sie hätte zu mir gesagt, zieh den Stecker, das will ich nicht. Also so war sie dann auch.
Also sie hätte dann Sterbehilfe.
Sie hätte, meine Mutter gesagt, du fährst mich jetzt in die Schweiz und machst ja Schluss, das will ich nicht. So, also so wäre sie, aber das war natürlich überhaupt nicht das Thema, weil sie natürlich aufgrund ihres Pflegegrads und ihrer geistigen Fähigkeiten keine eigene Entscheidung mehr treffen konnte und ich natürlich alles getan habe, um sie gut und angemessen zu pflegen bzw. pflegen zu lassen, weil wir hätten sie gar nicht bei uns zu Hause haben können, weil sie war wirklich 24 Stunden Pflegefall. Ja, als es dann zu Ende ging, ist es natürlich schrecklich, wenn man seine Mutter verliert. Das war dann auch nochmal eine besondere Situation natürlich. Aber für sie Und für uns alle war es dann ein, sage ich mal, ein trauriger Abschied, aber ein Abschied, der angesichts dieser Krankheit für sie tatsächlich die fast schon humanere Lösung war, muss man sagen.
Mhm. Ja, und sie lebt ja, wie wir ja gerade schon so schön auch selbst erlebt haben, in diesen ganzen Erinnerungen ja auch weiter. Also es ist ja auch herrlich zu wissen, dass sie ein tolles Leben hatte.
Absolut.
Also mit allen Höhen und Tiefen dann.
Absolut. Und wir sind selber immer wieder erstaunt, auch in meinem Freundeskreis und so weiter, wie oft wir über sie reden und sie zitieren. Und dadurch ist sie immer noch sehr lebendig.
Und jetzt bist du ja auch in diesem schönen Haus. Das ist von, was hast du gesagt?
1912,
was du gerade sehr, sehr schön hier renoviert hast. Und wir auch gleich noch rausgehen, um ein schönes Foto davor zu machen. Und da spürst du ja wahrscheinlich, auch wenn du das jetzt hier alles ein bisschen erneuert hast, dennoch ja auch ihre gute Energie.
Absolut. Also das ist so, als ob sie jetzt jeden Moment gleich hier aufs Grundstück einbiegt. Und meine Mutter wird immer für mich natürlich in meinem Herzen sein und auch hier in diesem Haus immer präsent sein. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mich entschlossen habe, das Haus zu erhalten, was jetzt bei so einem alten Haus ganz schön viel Energie nach sich zieht, auch finanzielle Energie natürlich. Aber irgendwie lohnt es sich, dieses schöne Häuschen irgendwie zu erhalten.
Im gleichen Jahr wie deine Mutter verstarb auch dein Vater 2024 im Alter von 85 Jahren an einer schweren Lungenkrankheit. Mit 50 hatte er noch mal geheiratet, wurde aber dann auch leider ein Alkoholiker und auch ein schwerer Kettenraucher. Ich glaube, das war er schon immer. Und nach einem schweren Sturz war er aber dann die letzten 15 Lebensjahre ein trockener Alkoholiker. Was hat denn diese Beziehung in all diesen Jahren auch wiederum so ein bisschen mit dir gemacht und auch sein Sterben? Oder ist das dann dir nicht ganz so nahe gegangen, verständlicherweise, wie das Gehen deiner Mutter? Also wie war das für dich, den Vater zu verlieren?
Es war anders, ja. Aber interessant war tatsächlich die Zeit, in der mein Vater echte Alkoholprobleme hatte, die zum Beispiel auch stark damit verbunden waren. Da wurde es dann noch mal schlimmer, als er zu arbeiten aufgehört hat und ihm auf einmal langweilig war. Also ne, der hat irgendwie, nachdem er in Rente gegangen war, saß er zu Hause rum und wusste mit seiner Zeit nichts anzufangen. Er hatte zwar, wie gesagt, wieder geheiratet, hat wirklich eine super nette und freundliche Person, seine neue Frau dann kennengelernt. Und eigentlich war alles da für einen schönen und harmonischen Lebensabend, sage ich jetzt mal. Aber er hat das mit dem Alkohol einfach, muss man leider so traurig sagen, nicht in den Griff bekommen. Und das war aber auch eine Zeit, in der unsere Beziehung echt belastet war, weil ich ihm auch gesagt habe, Papa, ich rede nicht mit dir, wenn du betrunken bist. Ich möchte das nicht. Das ist einfach schrecklich und ich möchte das nicht. Und dadurch hatten wir jahrelang relativ wenig Kontakt. Passierte eben, dass er schwer gestürzt war, Kopfverletzungen und lang im Krankenhaus und so weiter. Und da haben ihm dann die Ärzte eben gesagt, also wenn sie jetzt weitermachen, dann war's das. Ja? Und da hat er aufgehört. Und dann haben wir auch wieder mehr Kontakt gehabt. Und dann veränderte sich aber unsere Beziehung. Vorher war mein leiblicher Vater immer so einer, der so mich bespaßte, sage ich jetzt mal, so als Jugendlicher und so. Also wenn ich meinen Vater sah, hat mein Vater immer alles getan, damit es für mich schön ist, ja, weil wir uns ja so sehr selten gesehen haben. Genau das hat sich genau umgedreht. Ich bin dann zu meinem Vater gefahren und ich habe jetzt dann Programm gemacht. Komm, lass uns das machen, lass uns jenes machen. Wir fahren zusammen, machen wir einen Ausflug und so weiter. Also ich habe dann quasi das bisschen auch zurückgegeben. Und so war es eigentlich dann bis zum Ende, dass mein Vater eigentlich das sehr geschätzt hat, dass ich wieder für ihn da sein kann. Und sein Tod war für mich, ja, in der Tat ganz anders, aber trotzdem war es dann doch also ein größerer, auch emotionaler Verlust, als ich vorher dachte. Obwohl ich meinen Vater gar nicht so oft gesehen habe, fehlte er mir dann auf einmal doch. Und natürlich habe ich auch dann gedacht, scheiße, habe ich den zu selten in den letzten Jahren besucht und so weiter. Also will nicht sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, aber so ein bisschen dachte ich mir, so richtig tief habe ich meinen Vater nie kennengelernt und jetzt ist es vorbei. Aber beide Eltern innerhalb von 4 Monaten war das zu verlieren, war dann doch auch schon auch nochmal dann irgendwie nochmal ein besonderer Lebensabschnitt.
Und was hat das Vatersein mit dir gemacht? Welche Verbindung hast du heute zu deinem 22-jährigen Sohn?
Ja, eine ganz tolle Vater-Sohn-Beziehung. Also wir sind wirklich wie beste Freunde. Und ich muss sagen, dass mein Sohn auf die Welt gekommen ist und die jetzt 22 Jahre zählen zu, also für mich zum Schönsten, was ich in meinem Leben erlebt habe. So gerne ich Filme mache, aber sozusagen zu sehen, wie Henry zu einem jungen Mann herangewachsen ist und irgendwie echt Spaß macht und ein toller Freund und Gesprächspartner ist, das ist ganz großartig.
Und ist er in deine Fußstapfen getreten?
Nein, ist er nicht. Und das finde ich irgendwie eigentlich ganz cool, weil, also wir reden viel über Film, wir gehen zusammen ins Kino und der guckt sich auch, der guckt sich japanische Stummfilme an und so. Also der hat wirklich, der guckt jetzt nicht wirklich nur so die Durchschnittsware an. Aber er hat jetzt schon seinen eigenen Weg gefunden. Er studiert Gastromanagement und war auch jetzt schon ein Jahr in Rom, hat dort in der Gastronomie gearbeitet und will noch in diesem Jahr seine erste eigene Bar eröffnen mit einem Geschäftspartner. Und die Gastronomie und alles, was damit zu tun hat, ist sein großes Ding. Und ich finde es ganz toll, dass er so seine eigene Vision hat und sein eigenes Ding gefunden hat. Und gefällt mir sehr gut, weil natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn er in meine Fußstapfen, aber dann hätte man trotzdem immer so das Gefühl gehabt, na ja, ich habe ihm den Weg bereitet. Nee, und das, was er jetzt macht, ist wirklich sein Ding. Und alles das, was er da schafft und vielleicht aber auch Dinge, mit denen er vielleicht dann auch mal irgendwie, das gibt's im Leben nun mal, Niederlagen einkassiert, die hat er dann auch wirklich selber zu verantworten. Aber ich wünsche ihm natürlich, dass alles ganz toll wird.
Heißt er auch Rosenmüller mit Nachnamen?
Ja, klar heißt er Rosenmüller.
Ja, heute weiß man ja nie.
Und meine Ex-Frau Bo hat auch noch den Namen Rosenmüller. Er hat jetzt einen Doppelnamen. Sagt sie, ach, darf ich Rosenmüller behalten? Das ist ein schöner Name.
Schön. Und er lebt in Berlin aber eigentlich nach wie vor.
Der Henry?
Ja.
Ja, der ist jetzt in Berlin. Wie gesagt, der war ein Jahr in Rom. Jetzt studiert er in Berlin. Ist jetzt noch ein Jahr, bis er mit seinem Studium durch ist. Und wie gesagt, parallel jetzt die erste eigene Gastronomie, was er vorhat. Und dann werden wir mal sehen, ob er in Berlin bleibt oder dann nochmal in andere Länder sich aufmacht.
Ja, meine letzte Frage wäre, du lebst ja jetzt hier am Tegernsee, in dem Haus, wo du deine Kindheit und deine Jugend verbracht hast. Macht es dich glücklich, wieder in der alten Heimat zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie, als ob ich so einen Kreis schließt so ein bisschen, weil ich auch merke, dass ich hier echt nochmal ganz anders zur Ruhe komme und auch hier ganz toll arbeiten kann, gerade wenn es ums Drehbuchschreiben geht. Es ist natürlich wunderbar hier, weil es tatsächlich ein ganz, ganz anderer Rhythmus ist als in Berlin. Und der tut mir ganz gut. Das merke ich auch. Ich werde natürlich immer wieder auch in Berlin sein. So ganz die Großstadt aufgeben möchte ich dann auch nicht, ja. Aber hier jetzt den Lebensmittelpunkt zu haben, ist für mich eigentlich eine konsequente Weg, den ich jetzt gegangen bin und der macht mir sehr viel Spaß.
Jetzt hättest du aber auch München nennen können, ist ein bisschen näher.
Naja, gut, aber
ist das keine Großstadt für dich?
Also im Vergleich zu Berlin, also ich mag München wirklich, aber im Vergleich zu Berlin ist München dann doch, München ist halt ein bisschen enger, so insgesamt, auch von wie es gebaut ist. Ne? Berlin ist halt ein bisschen großzügiger, sagen wir es mal so, von der Architektur. nicht von der Art. Das Schöne ist ja hier am Tegernsee, ich bin in einer Stunde in München. Also ich habe eigentlich, also besser geht's doch nicht, ne? Also Tegernsee, München und dann ab und zu Berlin. Also da kann man sich echt nicht beschweren.
Tegernsee hat ja inzwischen vielleicht auch ein Kino mit etwas aktuelleren Filmen.
Ja, das ist ausbaufähig, sagen wir mal.
Oder du eröffnest
das. Ja, genau, das wär auch noch eine Idee.
Ja, lieber Markus, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch. Es freut mich übrigens immer besonders, wenn ich einen Mann in meinem Podcast begrüßen darf. Denn meist bekomme ich von Ihnen auf meine Anfrage eine Absage, weil Sie nicht über Privates sprechen wollen. Das respektiere ich natürlich, aber ich genieße es dann doch umso mehr, wenn ein Mann wie du auch mal so ein bisschen bereit ist, über seine Gefühle, seine Höhen und Tiefen und seine Erkenntnisse des Lebens zu sprechen. Also nochmals danke für dein Vertrauen und deine Offenheit.
Ja, ich danke dir. Das war ganz toll und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hatte auch wirklich das Vertrauen, mit dir darüber zu reden und doch ganz toll, was du da mit deinem Podcast so gestaltest. Das weiterhin viel Erfolg und viel Glück dafür.